Aber kurze Hosen, Micky,
Das ist geil, das ist richtig geil. Das ist schön am Ei.
Und um es auch hier coram publicum nochmal zu sagen, ja? Ich finde, Männer in kurzen Hosen haben was Erbärmliches.
Tut mir leid, Mike, du kannst das sehen, wie du willst. Ich liebe es, wie der sanfte Sommerwind mein linkes Ei umspielt. So.
Also das ist ja eine andere Diskussion.
Ja, aber es ist ja schön. Ist
das,
ja.
Das kann ich ja wieder nachvollziehen. Ja. So, so haben wir hier alles am Start?
Ich höre ja nur Schnauferei. Bin ich überhaupt schon drauf? Ich höre mich selber nicht.
Aber ich lauere heute einfach in der Halbdistanz.
Aber du schnaufst.
Und ja, warte, Lukas schnauft.
Ja. Und warte mal, wann was passiert. Ey, da bleibt einem doch auch nichts anderes übrig, als zu schnaufen. Habt ihr euch gerade selber zugehört?
Das ist richtig.
Ich sitze sozusagen im Rang und schaue mit dem Opernglas auf Waldorf und Stadler und warte, was noch passiert.
Achso, ich dachte, du bist schon so ein bisschen so wie die Bremer und wie die Schalker, die halt also jetzt, nachdem der Videoreferee sich eingeschaltet hat oder nicht eingeschaltet hat, schnaufst du vor dich hin. Voller Wut und Verzweiflung.
Ich bin tatsächlich total erschöpft, weil ich mir heute Morgen, ich habe mir um 5.30 Uhr den Wecker gestellt, um nochmal Augsburg gegen Union in voller Länge zu gucken.
und wahrscheinlich, um nochmal eine Runde zu checken, was eigentlich das Geile an GoDaddy ist, oder?
Und das auch.
Das ist nämlich.
Das geht ja Hand in Hand.
Aber das muss er ja nicht mehr checken, das weiß er ja schon. Das ist ihm ja ins Blut übergegangen.
Aber falls wir möglicherweise Hörer haben, die noch nicht wissen, was GoDaddy ist und was GoDaddy überhaupt alles kann, haben wir uns gedacht, schieben wir nochmal einen ganz kleinen Werbeblock rein.
Finde ich richtig gut.
Oder?
Klar.
Und reden nochmal, weil wir haben in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, wir haben eigentlich sehr, sehr viel dafür getan, dass dieser Name GoDaddy sich bei unseren Usern jetzt auch mal so langsam ins Hirn einbrennt.
Es war vor allen Dingen schön, weil wir das ja auch live auch gemacht haben in der Markthalle vor einer Woche. Und da war es einfach schön zu sehen, für mich, diese leuchtenden Augen unserer Fans zu sehen, als wir den Namen GoDaddy benutzt haben und diese Erkenntnis in den Gesichtern der Leute, dieses Ah! Das ist ja der Hammer.
So.
Das sieht man ja sonst hier in der Box nicht.
So, und genauso ist es. So haben die Leute reagiert und haben vor allen Dingen darauf reagiert und waren total angetan, dass GoDaddy ja eine Plattform ist, wo man sich Webseiten bauen kann, so weit, so gut. Also das ist ja insbesondere für Menschen, die kein besonderes IT-Wissen beispielsweise haben. Ja, ich will jetzt niemanden angucken.
Ich weiß jetzt echt nicht. Also ich komme mit meiner Datasette gut klar und mehr muss ich auch nicht wissen.
Leute, kauft euch Rohlinge von TDK, ey.
Ja. Oder eine 3,5 Zoll Floppy-Disk. Damit macht Micky Beisenherz, ich muss ein bisschen weiter erzählen, während hier gerade es ein Fotoshooting gibt. Micky Beisenherz in kurzen Hosen lauscht meinen Worten, um nochmal genau zu wissen, was GoDaddy nun alles vor allen Dingen in diesem Bauchkastensystem.
Hast du Bauchkasten gesagt? Du hast Bauchkasten gesagt.
Du bist ein mieser kleiner Drecksack. So,
du hättest gesagt, Leute.
Kann ich jetzt mal bitte?
Ja, Micky Beisenherz hätte auch Ratte in Bang Boom Bang spielen können.
So, 30 Tage kostenfrei. GoDaddy, da sind wir. Alles kostenfrei testen, veröffentlichen. Man ist auch relativ schnell drin. Man muss nur seine E-Mail-Adresse angeben, nicht irgendwie umfangreich noch Konten und weiß der Henker was alles anzugeben. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und los. Und dann gibt es nach einem Gratis-Monat eine Homepage schon ab 1 Euro pro Monat. Und wirklich unfassbar viele unterschiedliche Templates, wo man sich designmäßig irgendwie eine extrem coole Website bauen kann und jeder sozusagen so nach seinem Geschmack und natürlich auch nach dem, was er braucht, letztlich eben auch genau das zusammenbauen kann. Für kleine Businesses, für eine kleine Website, für eine umfangreiche, große Business-Seite, wo man einen Online-Shop, eine Community und all die ganzen Dinge mit reinbringen kann.
Ich würde gerne mal rausfinden, wer die Domain Wikipedia hat. Ich will die wirklich haben. Ne? Also
ja.
Ja.
Welches Schwein.
Ja, ich will die haben.
Ja, aber
du hast doch schon dein E-Bike zurück.
Passende Domain mit .de oder .com für 99 Cent im Monat. Alles das baut man sich zusammen mit GoDaddy. Wer also keine Website hat, aber dringend eine braucht, der geht auf GoDaddy.com und, geht auf GoDaddy.de. Und schaut mal, wie das Ganze funktioniert.
Du weißt ja, welche Domain sich ein Hobbit nie holen würde, ne?
Wir haben ja schon für viele Sachen geworben, die ich persönlich natürlich fürchterlich uninteressant finde, aber das finde ich, ja, find ich wirklich interessant.
Und ganz ehrlich, wir basteln da nochmal ein bisschen mit rum. Ja?
Ja.
Und welche Website würde sich ein Hobbit nie bestellen?
Nein, welche Domain würde ein Hobbit nie bekommen?
Na
.org.
Oh, du hörst gerade nichts.
Oh, das liegt aber daran, dass der steckt. Jetzt habe ich die Pointe nicht gehört.
Das ist nicht schlimm, du hättest ja eh nicht gelacht. Sie ist ja nicht von dir.
Die ist wirklich lustig. Erzähl nochmal, Micky hat es nicht gehört.
Nein, das kann doch nicht sein. Der kann doch den Podcast nachher nochmal hören. Er ist doch auf dem Weg nach Scharbeutz. Der Mann hat 3,5 Stunden Zeit, wenn er mit der Bahn fährt.
Ach. Ja, und was war jetzt die Pointe?
Welche Domain ein Hobbit nie bekommen würde?
Ja, das habe ich ja, die Frage von dir habe ich gehört, die Antwort.
.org. Naja.
Siehst du, okay, das hätten wir uns lustig auch sparen können.
Ja, genau.
Diese Degradierung am Ende.
Micky lacht nicht über alles. Kinder, pass könnt ihr ein bisschen Konzentration nicht dazwischen reden? Was ist? Was willst du noch? Sag, jetzt, komm, schnell, bitte.
Das ist das Problem mit diesem Professor, diesem Stimmlippenprofessor da in Hamburg. Der ist wie die Linke. Der hat jetzt auch dem kleinen Mann die Stimme zurückgegeben. Und das haben wir davon.
Ja.
So Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Telekolleg Fußball, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen zurück und freuen uns darüber, dass er tatsächlich klingt, wie er immer klingen sollte. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, hat mich nur verstanden. Klingt fast schon wieder wie Helmpeter, ne? Der übrigens jetzt einer meiner besten Freunde ist.
Ja.
Also seitdem wir ihm dieses Geburtstagsständchen aus der Markthalle gesungen haben, schreibt er mir, ich bin ja jetzt auf Facebook-Freund mit ihm,
ja,
und er ist im Grunde für mich wie er ist der Onkel, den ich nie hatte. Der hat dann auch, schreibt dann einfach bei mir dann auch auf die Facebook-Pinnwand so, ja, Micky, super, ich hab dem Jungen das gegönnt, ich war dabei, als er sich das Knie verdreht hat, das tut einfach nur gut für den Jungen. Und dann muss ich erstmal überlegen, was meint er denn eigentlich? Und dann fällt mir ein, hier Jairo vom HSV, der hat sich vor einem Jahr das Knie irgendwie zertrümmert und der hat getroffen. Und das hat Helmpeter gepostet. Ja, Jairo, super. Und da habe ich einen Gefällt-mir-Daumen hinterlassen, woraufhin er mir auf die Pinnwand geschrieben hat, richtig so, Junge, ich gönne ihm das einfach. Und so, da muss ich erstmal zusammenreimen. Weiß ja, wie wahllos ich Daumen bei Facebook hinterlasse.
Ja, wie gut das Instagram...
Werteunion kann nicht schlecht sein, da lasse ich mal einen Daumen.
Ja, sowas halt. Wie gut das Instagram die Likes abschafft. Dann.
Ja, das ist ja, ja, mein Tod.
So, begrüßen Sie jetzt auch den Mann bitte. Was denn?
Nein, wer MML. Du, so. Micky, ich, dich, du, mich.
Du bist auch ein Korinthenkacker.
Ist so.
Nimmst du mal ganz genau.
Ja, aber, ey, er hat
der
sich
Keller
zwei
in
Jahre,
Köln
er
hat sich eingeschaltet, hat gesagt, erst.
Willkommen in der Schießbude unter dem Podcast. Und hier ist unser Zack Steffen. Mike Nöcker.
Ich habe Mike übrigens gerade schon eine gelbe Karte gegeben, weil er hier im Flur von den OMR seine Kappe auf den Boden geschmissen hat.
Ja, und mit Bier bin ich bespritzt worden, ja, hier von oben. So, das und jetzt begrüßen Sie den Mann, der glücklich ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall Union und Hertha vereint und punktgleich in der Bundesliga. Lukas Vogelsang.
Was habe ich mich gefreut? Berlin schon 2 Punkte jetzt, ne? Der UI-Cup ist in Sichtweite.
So. Also, läuft bei euch?
Es läuft super. Ich, ganz hervorragend. Ich finde auch gut, dass Ante Čović sich in seinem Heimspieldebüt als Cheftrainer von Hertha BSC erstmal richtig verzockt hat. Ich habe gestern dieses Spiel geguckt und habe sowieso immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hertha Wolfsburg ist entweder total absurd oder totales Spektakel in den letzten Jahren gewesen. Und man schaut es sich dann trotzdem an. Und ich wurde zwischendurch gefragt, warum eigentlich nur an so einem schönen Sonntag, Frühabend, nur 43.000 Zuschauer ins Olympiastadion kommen. 90 Minuten später hatten wir dann die Antwort. Genau deshalb, weil der Hertha BSC seit Jahren zu 87% Spiele wie dieses gegen Wolfsburg abliefert. Hohe Erwartungen nach dem 2-2 gegen die Bayern und dann verlieren sie halt 0-3 gegen Wolfsburger, die eigentlich nicht viel mehr gemacht haben, als sehr seriös zu verteidigen und darauf zu warten, dass Hertha müde wird.
Mir ist zumindest noch was anderes aufgefallen. An diesem zweiten Spieltag.
Ja, was ist dir denn aufgefallen?
Ihr wisst doch, also passt auf, der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Ne?
Jetzt wird's interessant.
Der ist ja eingeführt worden dafür, dass sozusagen Verbrechen dann irgendwie aufgeklärt und bestraft werden.
Ja.
Und daran haben alle teilgenommen und alle haben gesagt, okay, der internationale Gerichtshof, der gilt sozusagen als letzte Institution der Gerechtigkeit, der gilt für uns, der gilt für uns alle.
Ja.
Einer hat gesagt, ich bin nicht dabei.
Ja.
Und das waren die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja.
Und so ein bisschen ist das, glaube ich, auch mit dem Videobeweis, oder? Es sind alle dabei und es zählt für alle, bis auf Bayern München.
Oh, jetzt geht's aber gleich hier. Hast jetzt natürlich schon mal, hast dich natürlich mit einigen Leuten hier, hast du Liebkind gemacht, ne?
Ja.
Ja, Kommen wir jetzt schon beim Bayern-Bonus.
Ja, Micky, du hast doch auch, ich hab's an deinen Posts gesehen, du hast parallel zu mir tatsächlich Doppelpass geguckt gestern, ne?
Ganz kurz. Ja, selbstverständlich.
Ja. Ja, und da war doch auch sofort, da saß ein Kollege in der Ecke links und der sprach auch gleich vom Bayern-Bonus. Man müsste sich ja dann nicht wundern, wenn dann wieder vom Bayern-Bonus gesprochen wird. Dabei war er der Einzige, der vom Bayern-Bonus gesprochen hatte, um sich dann zu wundern, dass wieder vom Bayern-Bonus gesprochen wird.
Das ist so, richtig.
Es ist
natürlich sehr unglücklich und sehr blöd, wenn das ausgerechnet bei den Bayern passiert. Wobei, ich weiß gar nicht, wer das war. War das Tobi Holtkamp oder der natürlich da etwas sehr Richtiges gesagt hat, dass die Bayern natürlich statistisch gesehen sehr häufig in einer Angriffssituation sind und im Vergleich zu den anderen Mannschaften statistisch gesehen relativ selten in einer Verteidigungssituation, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass da vorne halt eben es zu einer Freistoßsituation oder etwas Ähnlichem kommt, sehr hoch ist. Das fand ich irgendwie, das habe ich so noch gar nicht bedacht. Das ist aber natürlich immer noch keine Erklärung dafür, dass man eine derartige Situation so bewertet, wie der Schiedsrichter es getan hat.
Naja, es geht mir ja vor allen Dingen auch um die Handspiele. Also das ist ja irgendwie, weißt du, du gehst in allen Spielen, geht der Schiedsrichter zur Mauer und erklärt ihnen nochmal, dass irgendwie das mit der Schutzhand, das geht nicht und so weiter und so fort.
Ja.
Und das sind ja eher die Punkte, dass der Freistoß an der Mauer vorbeigespielt wird, unglücklich die Hand von Perisic trifft. Ich weiß, dass es unglücklich ist, aber es ist aus meiner Sicht...
Ich würde sogar noch weitergehen. Bei den aktuellen Diskussionen behaupte ich sogar, Perisic hat mit seinem Arm ein Hakenkreuz geformt. Und wir gucken jetzt alle auf das Bild und überlegen, ob es wirklich eins ist. Das ist jetzt das Nächste, was kommt. Hat er es wirklich getan? Wir machen das heute einfach mal. So.
Aber wir sind ja gar nicht mitten in einer Bayern-Dusel- oder Bayern-Bonus-Diskussion, sondern wir sind schon jetzt am zweiten Spieltag mitten in einer Diskussion, was diesen neuen alten Handspielregeln, was ist denn da eigentlich das Problem? Und ich glaube, das Problem ist eigentlich schon mit dem schlimmen Wort Interpretationsspielraum ganz hervorragend beschrieben, weil... Ich kann es verstehen, wenn Caligiuri und die Schalker an sich, und das schöne Zitat, was du gesagt hattest, war übrigens von Jochen Schneider, der ja zu Gast war im Doppelpass, der Schalker. Und neben Tobi Holtkamp saß. Und der hat ja auch gesagt, wir nehmen das so hin. Bayern-Bonus ist das nicht, aber wir müssen schnellstmöglich klären, was denn nun Handspiel ist und was nicht. Wenn Nastasic aufs Tor köpft, und der Ball geht an den Arm von Pavard und wer sonst aufs oder ins Tor gegangen, dann muss doch da Elfmeter gepfiffen werden. Wenn Perisic den Arm gut 30 Zentimeter vom Körper abspreizt und sogar noch die Bewegung, Marcel Reif übrigens wieder in Slippers, hat die Bewegung mehrfach wunderbar nachgetanzt. Wenn er dann tatsächlich den Körper noch so abknickt in einem abstrusen Winkel, um an den Ball zu kommen, wie kann das Interpretationsspielraum sein, wo du eigentlich sagst, klare, absichtliche Vereitelung einer Torchance, und der Arm geht aktiv zum Ball und der Arm geht in die Flugbahn vom Ball, aber es weiß halt keiner mehr Bescheid. Und deswegen fand ich übrigens auch den allerschönsten Satz, der kam ja vom Schiedsrichter Marco Fritz, der ja beide Elfmeter nicht gepfiffen hat, und der hat gesagt, weil der Videobeweis, die haben ja von außen nicht eingegriffen, also Köln hat von außen nicht eingegriffen, und er hat den schönen Satz gesagt, und vielleicht wird das der Satz der Hinrunde: Ich bin nicht rausgeschickt worden, er meint zu dem kleinen Fernseher, weil es keine hundertprozentig falsche Entscheidung war.
Das natürlich auch.
Also wenn, weißt du, also keine hundertprozentig falsche Entscheidung, deshalb haben sie ihm nur übers Ohr gesagt, das können wir so stehen lassen. So wird es aber mit dem Video Assistant Referee ganz, ganz schwierig in den nächsten Wochen, weil es niemand mehr nachvollziehen kann.
Schwierig.
Sehr schwierig.
Vor allen Dingen das nach dem zweiten Spieltag. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, ja, also wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass das, glaube ich, auch in der letzten Saison so gewesen ist, dass es wirklich am Anfang sehr gerumpelt hat, bis es dann doch einigermaßen vernünftig irgendwie durch die Saison
schon,
gegangen ist.
Aber jetzt ist das ja auch schon eine Saison her. Jetzt sollte es ja langsam nicht mehr so sehr rumpeln.
Ja, das wäre dann wieder das schöne Wort Kinderkrankheiten, ne?
Also ich verstehe auf jeden Fall wirklich, also nimm auch den Ball von Pavard, da haben ja irgendwie relativ viele gesagt, irgendwie kann man geben, muss man nicht geben. Bei Perisic haben alle gesagt, irgendwie den muss man auf jeden Fall geben. Ich selbst bei Pavard fehlt mir wirklich die Fantasie, mir zu überlegen, welche Gründe es geben könnte, das nicht als elfmeterwürdiges Handspiel zu werten.
Es ist der Bayern-Bonus.
Nein, das ist ja Quatsch. Es ist natürlich dann trotzdem, es wirkt am Ende natürlich irgendwie immer so, ne? Es wirkt so, dass möglicherweise liegt es auch daran, dass halt diese Spiele einfach mehr geguckt werden und dass man mehr hinschaut und sieht, was mit dem Videobeweis gemacht wird. Gegen Freiburg beispielsweise war es ja so absurd, dass sogar mit nach mehrmaligen Hinschauen dann auch nicht Elfmeter gegeben worden ist. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich Bayern-Spiele mehr im Fokus und deswegen fällt es einem möglicherweise dann auch irgendwie ein bisschen
öfter. Uli Hoeneß auch einen schönen Abschied aus der Bundesliga bereiten. Wir haben dann auch gesagt, in so einer Situation, jetzt hört er auf und jetzt gucken wir da mal nicht so hin. So, ein bisschen schönes
Erleben. Es ist schon eine merkwürdige Kiste.
Aber das ist jetzt sowieso alles egal, weil wir wollen uns nicht ärgern. Lewandowski ist auf dem besten Wege, den Gerd Müller Torrekord zu knacken.
So, bravo.
So, bitte.
Bitte, hier, unser Robert. Da. Jetzt soll er ihn nicht nach Madrid, sondern hier, schön den Gerd Müller Torrekord knacken.
Am Samstag, nach dem Spiel gegen Schalke, haben ja alle schon geschrieben in den sozialen Netzwerken.
Wann kommt's endlich?
Knackt er den Gerd Müller?
Natürlich, klar.
Und die Bild hat sich ja wirklich nicht lumpen lassen mit der sensationellen Headline Bild-Hochrechnung. Levi knackt Gerd Müllers Ballerrekord. Weil, jetzt rechne es mal hoch.
Ja, ja.
Bei 5 Toren nach 2 Spielen, du kommst ja bei
2,5 pro Spiel, sag ich jetzt mal.
Da kommst du ja bei 80 Toren oder so raus. Das wäre ja sozusagen, das wäre ja der Stopp. Das wäre ja, also er knackt den nicht nur, sondern er schießt ja doppelt so viele Tore.
Ja, Achtung, er pulverisiert den Müller-Rekord.
Er pulverisiert ihn. Und man muss sagen, also diese Art der Hochrechnung gab es zuletzt ungefähr 2004. Und der, mit dem sie das gemacht haben, der saß ein paar Jahre später im Dschungelcamp. Deswegen muss Lewandowski jetzt sehr vorsichtig sein, wie er die weitere Saison gestaltet.
Aber es ist natürlich, einem unserer User ist ja auch eine schöne Anomalie aufgefallen in der Kicker Berichterstattung, in der Kicker-Statistikführung, aber sie stimmt halt. Lewandowski hat bei jetzt 5 Bayern-Toren 6 Scorer-Punkte. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch einmalig in der Geschichte der Torjägerliste oder zumindest der Scorer-Liste.
Wie kam es denn dazu? Kann mir das jetzt kurz einer erklären?
Naja, klar, kann ich dir erzählen.
Selber weil er einen seinen, aufgelegt.
Nein, weil er selber den Elfmeter rausgeholt hat gegen Hertha, als ihn Grujic am Schlawittchen gepackt hat und ihn gerissen hat. Und der den Elfmeter rausholt, bekommt dafür einen Assist, gut geschrieben. Lewandowski legt sich die Bälle also mittlerweile selber auf. Wo man sagen kann, vielleicht sind die Bayern diese Saison gar nicht so abhängig von Lewandowski. Gut, dass sie noch kein Backup gekauft haben. Jetzt, wo er gerade mal an 120% aller Tore beteiligt war. In den ersten beiden Spielen.
Ach, schön.
Übrigens hat dein Freund Marcel Reif, der wirklich wieder hervorragende Slipper getragen hat, etwas ganz, ganz Schönes gesagt, einen ganz tollen Satz. Da wurde die Szene im Doppelpass eingespielt für das, ich glaube, es war dann das 3-0, wo Coman flankt über rechts und Lewandowski nimmt den, das war ein
Wahnsinn.
Kunstwerk, das
war
ein wirklich harter Pass und er nimmt den mit einer Ballberührung an und der sitzt und dann muss er ihn einschieben. Da, in dieser Bewegung stimmt alles. Und hinter ihm, das war ja schon, als Coutinho den deutschen Boden betreten hatte, sah man Coutinho kurz und Marcel Reif sagte, wenn ihr die ganze Woche darüber sprecht, dass es endlich einen Weltstar gibt in der Bundesliga, dann fühlt sich Lewandowski natürlich auch bemüßigt zu zeigen, dass vielleicht schon vorher einer dort gespielt hat. Und das war ja dann wohl die, Zitat Reif, Coutinho-Spritze. meinte damit das stimmt, gesamte stimmt, Spiel stimmt. von Lewandowski. Aber ich sehe das übrigens auch so, weil der zieht natürlich im ersten Spiel von Coutinho dermaßen auf, das machst du natürlich nicht einfach so. Das ist ja auch ein Zeichen, also ein Zeichen auch nach innen. Ne?
Der Raul-Effekt bei den Bayern. Jetzt endlich, dank Coutinho. Aber klar, wobei man fairerweise sagen muss, auch in der letzten Saison hat Robert Lewandowski, jetzt kommt leider der kleine Pferdefuß, in der Bundesliga gezeigt, dass er Weltklasse ist. Immer wieder mal. Sehr häufig. Dummerweise auch in München, als ich mit meinen Dortmundern dort war. Also ich habe nicht selber gespielt für die Leute, die das... Ich saß nur auf der Tribüne.
Ja. Aber, sie haben dich auf die Tribüne geschickt.
Du warst noch rekonvaleszent, nachdem du in Haltern abgeräumt wurdest.
So. Genau. Die Szene haben wir auch sehr häufig angesehen.
Aber man muss schon sagen, und da bin ich übrigens auf der Seite von Tobi Holtkamp, der ja auch tatsächlich sagte, das sind 3 Tore aus 3 unterschiedlichen Positionen. Also die musst du auch erstmal machen. Er hat bisher, glaube ich, von 21 Elfmetern hat er nur einen, also in den letzten Jahren von 21 oder 22 Metern einen verschossen, dann schießt er den Freistoß noch so rein und dann macht er wirklich, zaubert er dieses Kunstwerk auf den Rasen. Also da bin ich mal gespannt, wenn er das natürlich dann auch mal in der Champions League zeigt, über die Gruppenphase hinaus, dann können wir am Ende vielleicht sagen, sind die Bayern ins Halbfinale gekommen, weil sie plötzlich 2 Weltstars auf dem Rasen haben. Ne?
Das Irre ist ja, dass mir so ein bisschen zumindest dadurch ja die Argumente ausgehen, aber trotzdem finde ich es irgendwie immer noch, und es ist eigentlich absurd, das zu sagen, dass ich halt finde, dass Lewandowski dem Spiel der Bayern halt eben trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise schadet, weil es halt eben ein sehr eindimensionales Spiel ist. Ja, er hat jetzt irgendwie, ist mir natürlich auch aufgefallen, aus 3 unterschiedlichen Positionen getroffen. Und trotzdem ist er dann doch eher dieser etwas statischere Zentrumsspieler, der natürlich ein herausragender Mittelstürmer ist. Aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich eher die etwas variablen Spieler mag und mir das manchmal bei Lewandowski ein bisschen zu statisch ist. Aber who knows? Also vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass eben die Verpflichtung von Coutinho nochmal Dinge bei ihm freisetzt, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. In jedem Fall finde ich, muss man auch mal lobend erwähnen, dass die Geschwindigkeit oder andersrum gesagt, dass eigentlich durch Niko Kovac mittlerweile mehr Variabilität ins Spiel gekommen ist, als man das möglicherweise ihm zugetraut und am Anfang seiner Regentschaft bei Bayern München auch überhaupt geglaubt hat. Also es fängt mehr und mehr an, tatsächlich, dass ich mich unterhalten fühle, wenn ich ein Spiel von Bayern München gucke.
Regentschaft finde ich im Zusammenhang mit Niko Kovac auf jeden Fall einen gut gewählten Begriff. Das ist ja selten einer so sehr wieder souverän gewirkt wie Niko Kovac.
Das ist alles, was du jetzt in meinem kleinen, kurzen Vortrag dazu zu sagen hast.
Pass auf, aber wenn wir schon bei eins nochmal zurück, wegen Lewandowski und seiner Rolle bei den Bayern, wenn wir schon bei absurden Vergleichen mit dem Weltgeschehen und der Politik zwischen Den Haag und Washington sind, dann ist Lewandowski ein bisschen wie Trump und die Republikaner. Weil die Republikaner waren noch nie so stark mit Trump und gleichzeitig so schwach. Und ich glaube, das ist auch bei den Bayern so. Diese große Abhängigkeit von Lewandowski, sie sind mit ihm unglaublich stark, aber gleichzeitig, sobald er ausfällt oder eben mal einen schlechten Tag hat, dann haben sie ein Riesenproblem.
Und passt
das ist
ja
übrigens,
auch.
Das ist aber übrigens auch der Grund, warum immer noch dieser geniale Name, also Mandzukic, dass immer noch Mandzukic kurz vor Transferfenster, wie heißt das, Mike? Was ist nächste Woche dann?
Deadline Day. Da müssen wir uns alle gelb anziehen.
Mike?
Ich wollte nur sagen, der Vergleich mit Trump passt ja insofern, was Lewandowski angeht, auch. Also stark im eigenen Land, nur mit Europa brauchst nicht zu kommen. Ne? Das ist natürlich ein hervorragender Vergleich, Lukas. Ja.
Sehr gut.
Aber es ist doch so, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Das tut mir leid.
Es ist kein Problem, jetzt weiß ich mal, wie das ist. Jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee. Und dann macht ihr doch mal weiter. Also, Lewandowski.
Ja, sind wir durch mit den Bayern schon?
Ja, irgendwie ja nicht. Also, ich meine, die Regentschaft von Niko Kovac hat ja gerade erst begonnen.
Die das ist ja wirklich, ihr seid so miese. Eigentlich kann man euch Kameradenschweine schimpfen.
Ja, sowieso.
Das ist ja wirklich ihr, wie so Zecken, die sich einfach... Ja,
meinst du, was erstmal passiert, wenn ich den Leuten erzähle, dass du früher in der Jungen Union gewesen bist? So, das hättest du mir nie erzählen dürfen. Das werde ich jetzt in den nächsten 100 Folgen so häufig gegen dich verwenden.
Ja.
Ich weiß doch ganz genau. Ich habe von... Damals, ich hatte eine Veranstaltung in Gütersloh und da kam dieser kleine Junge auf mich zu und sagte, ich bin der Mike. Und da habe ich ihm übers Köpfchen gestreichelt und dann habe ich ihm mein Poster unterschrieben. Und dann sagte er mir, dass er häufig an mich denkt. Das war schön. Wenn ich auf meiner Wolke sitze, denke ich häufig an diesen Moment zurück.
Wenn ich auf meiner Wolke
sitze. Das war der Jörg Knörr. Das war der Jörg Knörr-Moment. Die große Promis auf der Wolke-Parodie mit Jörg Knörr.
Die gibt es allerdings tatsächlich. Und zwar mit, wie heißt denn nochmal ein etwas schärferer, ein ganz, ganz geiler Kabarettist eigentlich, irgendwie so aus den 90ern.
Wahrscheinlich Thomas Freitag.
Thomas Freitag, natürlich, genau, so heißt er. Und der hat irgendwann wirklich die Nummer gebracht, wie Brandt, Wehner und Strauß und dann irgendwann auch Kohl auf einer Wolke sitzen.
Natürlich.
Und das ist sehr lustig, ehrlicherweise.
Ja, aber es ist natürlich immer doch auch, also es stellt dem Parodisten mal eine gewisse Unfähigkeit zumindest aus.
Du meinst, weil er keine
mit
neuen
der Zeit
Namen
zu gehen. Ja, wenn du ein Bühnenprogramm hast, wo sich nur Prominente auf einer Wolke unterhalten, dann ist es auch für dich an der Zeit, langsam darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht doch mal angebracht wäre, den ein oder anderen neuen einzustudieren. Wenn du dann nur hörst, mehr Demokratiewagen, dann weißt du.
Das ist doch aber ein perfekter Übergang
so
zum schleichenden Abschied von Thomas Müller bei den Bayern.
Ja, vor allem zweiter Spieltag. Das ist wirklich, du liest nur Bild online vorne, knackt Lewandowski die drei Sachen, knackt Lewandowski den Müller-Rekord, Fragezeichen.
Und dann apropos Müller?
Knackt Coutinho
genau,
die Müller-Karriere,
genau. Und natürlich auch wechselt Götze nach Uerdingen. So, ja, also.
Aber ich habe tatsächlich auf meinem omnipräsenten Zettel, den ich gerade stilvoll weggeschmissen habe, habe ich tatsächlich stehen, nochmal rückwärts gedacht zu dieser Weltstar-Debatte.
Ja.
Ich finde, das ist ja auch altes Ding, Micky, du kennst das ja, der Umgang der Deutschen mit ihren Legenden, also sei es Beckenbauer, sei es Boris Becker etc., darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Ich finde ja, der Deutsche an sich und gerade bei uns beim Fußball, wir neigen immer alle dazu, alles sehr, sehr klein zu reden.
Ja, das hat auch Nandl letzten Endes die Karriere gekostet. Ne?
Und
als Beispiel.
Dann steht man aber da und dann kommt Philippe Coutinho, der wirklich grandiose Spiele gezeigt hat für Liverpool. Ja. Und in der ersten Halbserie für Barcelona. Und der aus einem irgendwie absurden Grund einmal 145 Millionen gekostet hat, weil da gerade 222 Neymar-Millionen halt rumlagen. Ja? So, ja. Und dann musste, so. Und dann sagst du jetzt endlich mal wieder ein Weltstar in der Bundesliga. Und gerade auf der 10 bei den Bayern geht dann natürlich im Moment ein anderer den Weg auf die Bank. Und das ist Thomas Müller. Und ich finde, in der ganzen Debatte, wenn jemand die Champions League gewonnen hat, wenn jemand 6, 7, 8, 9, 10 deutsche Meisterschaften geholt hat. Wenn jemand Weltmeister geworden ist und zweimal Torschützenkönig einer WM war, ja, dass man dann dem das Etikett Weltstar entzieht, nur weil er irgendwie hausgemacht aus München kommt und eben der Müller-Thomas ist, das ist sehr deutsch, finde ich. Also da nicht mit ein bisschen breiter Brust rauszugehen und sagen, ja, der ist vielleicht, hat er den Zenit überschritten. Aber ein Weltstars haben wir durchaus auch in der Bundesliga noch gehabt.
Absolut.
Ja. So, das ist mir nochmal aufgefallen, weil Thomas Müller ist ja nicht irgendein Kauz, der in der Bundesliga drei Buden gemacht hat, sondern der hat die Champions League gewonnen und hat halt auf großer Bühne 2010, 2014 sehr groß abgeräumt. Ne?
Ja, aber da bist du dann halt eben der Prophet im eigenen Land, ne? Oder...
Ja, das ist ja auch, das ist ja etwas, was Bastian Schweinsteiger ja auch kannte. Aber ich finde es trotzdem so. Also
was den Status Weltstar angeht, hast du natürlich total recht. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Müller-Diskussion, die kommt ja nicht erst jetzt in dieser Saison, weil Coutinho dazugekommen ist, sondern ehrlicherweise gibt es die Müller-Diskussion ja schon seit Jahren, weil er halt 2010, 2014 und in dieser Phase sensationell gut gespielt hat, aber in den letzten Jahren ja tatsächlich diese Leistungen sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern ja eher vermissen ließ.
Ja, wobei, und das war ja dann so eine schleichende. Wobei er in der letzten Saison ja doch wieder relativ viele Torbeteiligungen hatte. Ne? Ist ja jetzt ja gar nicht, so wenig war es ja gar nicht. Das müsste man jetzt nochmal kurz nachhalten. Aber es war jetzt nicht. Also ich glaube,
das ist richtig, aber dieser herausragende Müller, den alle halt irgendwie gefeiert haben.
Aber das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Gesamtverfassung der Mannschaft zu tun, oder?
Also, aber ist nicht.
Ich glaube, Lewandowski ist schuld.
Aber ich finde, dann muss man das Etikett Weltstar definieren. Weil Neymar ist ein absoluter Weltstar und hat seit einem halben Jahr, außer dass er verletzt war, dann gab es die Vergewaltigungsvorwürfe, dann hat er bei der Copa gefehlt, dann sind im Moment drei Mannschaften im Rennen, ihn entweder behalten zu müssen oder kaufen zu dürfen, ja. Und er bringt ja auch nicht die Leistung, die man gerne von ihm erwarten würde. Das ist ja ein Weltstar im Konjunktiv im Moment. Es ist aber aufgrund dessen, was er schon mal geleistet hat und das, was er als Potenzial aufweist, ist ja halt ein Weltstar, weil das über das hinausgeht, was er auf dem Spielfeld leistet. Das ist sozusagen ja in dieser gesamten Marketing, in dieser gesamten Maschinerie ein Weltstar. Und ich finde, da gibt es viele Beispiele, wo der Weltstar geht ja auch über das hinaus. Wenn du nur, das kannst ja nicht nur an Assists und Toren messen.
Boateng zum Beispiel ist Verleger, ne? So, wollen wir von der Seite sehen.
Ja, aber ich wollte nur sagen, dass durch die letzten Jahre und das, was war, so ein Thomas Müller durchaus auch, der ist in der Welt bekannt. Als Aushängeschild auch für die Nationalmannschaft lange gewesen und so. Dem würde ich immer noch sagen, das ist per Definition ein Weltstar, weil absolut. Man ihn kennt in der Welt und weil er über 10 Jahre seine Leistung gebracht hat. Ja, der absolut. Coutinho muss auch erst mal zeigen, ob er in der Bundesliga oder in der Champions League bei den Bayern dann so funktioniert. Weil im Moment hat Coutinho auch sein Weltstar-Etikett von einer Leistung, die schon 1,5 Jahre her ist.
Genau. Ja, und ehrlicherweise, also da habe ich mich ja letztens schon schwer mitgetan, finde ich, ist Coutinho auch noch nicht über eine so große Zeitspanne hinweg eine dominante Figur im Weltfußball gewesen, dass man jetzt schon sagen kann, das ist jetzt ein absoluter Weltstar. Alleine der Umstand, dass er für so viel Geld gewechselt ist, ist für mich noch kein Ausweis dessen, dass jemand absolute Weltspitze ist, sondern es war eher der Beleg dafür, wie absurd überhitzt der Markt zu dem Zeitpunkt gewesen ist, als diese 222 Millionen von Neymar auf dem Markt gewesen sind.
Ja.
Deswegen ist er natürlich trotzdem ein herausragender Fußballer, aber jetzt muss halt eben auch jetzt muss auch der Beleg der Nachhaltigkeit kommen.
Aber das ist übrigens ganz schön, dass im Schatten dieses großen bayerischen Transfers der FC Augsburg den eigentlichen Weltstar in die Bundesliga geholt hat. Lichtsteiner ist in der Bundesliga. Auf seinen letzten Metern. Einer, der bei Juventus Turin mit den ganz Großen gespielt hat, spielt jetzt wieder mit Khedira und wundert sich, warum.
Ja, das ist natürlich dann auch so ein Transfer, wo man so denkt, so, puh, ist das noch sinnvoll? Ich meine, Lichtsteiner ist jetzt 35, 36.
Ja, ja, ja.
Ist, glaube ich, bei den internationalen Topclubs jetzt dann wirklich auf dem Abstellgleis gewesen und wechselt jetzt in die Bundesliga beziehungsweise nach Augsburg. Und ich bin mir da echt nicht sicher.
Beziehungsweise nach Augsburg.
Ja, also es geht
Bundesliga.
Ja.
Wir kommen zur Bundesliga dieses Jahr 17+1.
Naja, aber es ist ja zum einen, ist es ja die Liga an sich, in die jemand wechselt. Mhm. Aber es ist halt eben auch ein Verein, der auch mit dem Verbleib in eben dieser Saison sehr lange wird kämpfen müssen. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das jetzt der Transfer ist, der es dann wirklich bringt. Also ja, Erfahrung, keine Frage, sehr gut. Aber halt eben dann doch auch mangelnde Fitness, Schnelligkeit.
Und jemand wie Dennis Aogo, der ja auf der gleichen Position spielen könnte und nochmal 3 Jahre jünger ist und aussieht, als wäre er 21, der ist tatsächlich arbeitslos. Genau wie Fußballgott Alex Meyer. Ne? Ich hab mich gefreut, weil ich den Lichtsteiner, den fand ich früher bei Juventus und Arsenal sehr, 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 sehr großartig. Aber es ist natürlich ein fragwürdiger Transfer, wo man auch sagt, okay, der FC Augsburg greift auch nach dem letzten Strohhalm und wenn er aus der Schweiz kommt, ne?
Genau. So, und das ist, also man sollte sowieso überhaupt nicht mehr nach Strohhalm greifen im Jahr 2019.
So. Ja. Es sei denn, sie sind aus Papier.
Ja, dann ja. Oder Stroh.
Aber habt
ihr mal so ein. Warum liegt hier eigentlich Stroh? So, apropos, wenn ihr dazu den richtig geilen Sound haben wollt, dann bitte benutzen Sie so.
Was denn jetzt?
Wozu denn? Ja,
wozu denn bitte?
Lass es doch einfach mal stehen. Einfach.
Ich gucke jetzt Ex-Hamster nur noch über Sonos.
Du musst das so machen. Du musst jetzt anfangen zu flüstern. Willkommen beim ASMR-Podcast Fußball MML. Wenn ihr einen Strohhalm hören wollt, wie er zwischen meinen Fingern gleitet, kauft euch die neue Sonos Beam.
Ah ja.
Sag mal, Leute, was ist denn los mit euch?
Kennst du und nicht ASMR? Simre?
Nee.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Ich hab
das
einfach
ist, gedacht, das sind stundenlange YouTube-Videos, wo Leute flüstern oder mit Papier rascheln oder mit Strohhalmen oder was auch immer oder über Dinge streicheln und dann hört man es nur ganz leise.
Ja, sag mal, ey, wirklich, du sagst,
ganz ehrlich, 12 Jahre.
Hast du mal geguckt, wie wir aussehen, wie alt wir sind?
Aber wirklich 12 Jahre wirtschaftlicher Aufschwung in Europa lassen Dinge möglich werden. Ich wünsche mir wirklich wieder eine Weltwirtschaftskrise, damit die Leute keine Zeit mehr haben, so einen Scheiß irgendwie bei YouTube reinzustellen. Aber okay, so. Kommen wir jetzt mal bitte zur Werbung hier. Sonos Beam ist nämlich genau das Produkt, was Fußballfans brauchen, um das Wohnzimmer zu einem quasi Stadion zu machen.
Was für ein Wohnzimmer? Atmosphäre,
kleine und mittlere Wohnzimmer. Kleine und mittlere Wohnzimmer zu einem Stadion zu machen, weil der perfekte Sound natürlich von Sonos Beam kommt, ist zusammenzubauen mit mehreren Boxen, auch zu einer 5.1 Surround-Anlage. Ansonsten einfach eine Soundbar, die man großartig für jeden Sound, für jedes Zuhause eben verbinden kann mit dem Fernseher und man kann neben Filmen, neben Fußball natürlich Serien, Games, Podcasts und alles Mögliche in perfekter Soundqualität hören mit Sonos Beam, unserem heutigen zweiten Partner hier bei Fußball MML. Einfach mal googeln oder zum Sonos-Händler eures Vertrauens gehen und mal testen. Lohnt sich auf jeden Fall für Top-Sound zu Hause.
So.
Geil.
Ich habe dann noch ich will nicht sagen eine Privatfehde, sondern ein Privatwunsch mittlerweile. Nämlich Jannis Gremmler schreibt mir seit Wochen.
Ja.
Schickt mir total lustige Videos.
Okay.
Und schreibt mir seit Wochen flehend, dass wir doch endlich mal bitte, und er redet Kölsch dazu, also im besten und breitesten Kölsch, dass wir doch endlich mal bitte über den FC Köln reden.
Den ersten.
Und wenn wir, und den ersten Fußballclub Köln. Und wenn wir nicht über ihn reden wollen, sollen wir doch wenigstens mal den ersten FC Köln grüßen. So. Und das machen wir natürlich sehr gerne, wobei man auch sagen kann, eigentlich könnten wir sogar über den ersten FC Köln reden, weil sie tatsächlich großartig gegen Borussia Dortmund gespielt haben, muss man mal sagen. Das hat mir extrem gut gefallen. Sehr mutig reingegangen in diesem immer auf den Ball führenden Spieler vom BVB mit einer Raute, mit vier Leuten auf den Ball gegangen. Das sah echt sehr, sehr gut aus. Hatte nur den Nachteil, dass Borussia Dortmund dann doch noch eine Bank hatte, die sehr individuell und sehr stark besetzt gewesen ist.
Ja.
Aber ansonsten war das ein Top-Spiel.
Ja, ja. Also, kann man nicht anders sagen. Ja, es war natürlich aus Sicht der Borussia ganz schön zu sehen, dass man halt, jetzt reden wir natürlich direkt wieder nicht mehr über den FC Köln, sondern über die Borussia. Aber war schön zu sehen, dass man dann doch in der Lage ist, so qualitativ hochwertig nachzulegen. Und auch schön zu sehen, dass man in der Lage ist, einen Rückstand in einen 3:1 umzumünzen. Aus Sicht des BVB-Fans fand ich das sehr schön zu sehen.
Ja, aber das ist auch gut, dass dann nicht schlechte Erinnerungen ans letzte Jahr hochkommen, an die letzte Saison unter Favre, wo immer die erste Halbzeit komplett vercoacht war. Genau. Und erst dann durch 2 bis 3 Wechsel noch korrigieren konnte, was wir ihm lange als Stärke ausgelegt haben. Was natürlich aber, jetzt sind wir übrigens, Favre ist wie der Videobeweis, er hatte sein Jahr Zeit, jetzt ist mal Schluss. Ne? Jetzt kann ihm nicht immer die Hilfe aus dem Keller irgendwo kommen. Also bei Favre ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, ihr habt doch gesagt, gerade auch mit dem neuen Kader, mit der Zusammenstellung, mit dem, was ihr im Sommer, er konnte lange, also weil Aki Watzke die Hausaufgaben ja gemacht hat, er konnte ja eine ganze Vorbereitung mit dem gesamten Personal bestreiten. Wie kann es sein, dass exakt, es ist eine Kopie der letzten Hinrunde. Die erste Halbzeit ist schwach. Akanji spielt an der Grenze zur Arroganz. Sie kriegen wieder die Tore nach einer, das, oder das Tor nach einer Standardsituation und sie müssen in der zweiten Halbzeit darauf hoffen, und dann sind wir wieder beim ersten FC Köln, dass ein Aufsteiger, der hervorragend im Anlaufen und im Pressing gespielt hat, A, seinen besten Mann verliert, nämlich John Córdoba, der verletzt raus musste, und dann irgendwann ab der 70. Minute müde wird. Dann gibt es daraus nämlich zwei Reaktionen oder zwei Lehren, die man ziehen kann. Die einen sagen, Mensch, geil, wenn du so eine Bank hast und das noch so drehst, wirst du Meister. Die andere ist, auf Sicht wirst du mit so einer Leistung natürlich nicht Meister.
Ich bleib natürlich lieber bei der ersten Sicht. Das ist für mich beruhigender an so einem Montagmorgen.
Aber wollen wir noch ein bisschen, also den ersten FC Köln noch mal ganz kurz loben. Man muss übrigens sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei denen ist ja was Ähnliches passiert wie mit Coutinho und Müller. Da wurde Hennes der Achte verabschiedet und Hennes der Neunte wurde vorgestellt.
Ja, da muss man sich mal vorstellen.
Endlich ein Weltstar in der Bundesliga. Ja. Ja.
Was ist denn mit dem Achten passiert? Ist der wieder gestorben? Oder
nein, der ist einfach, der war lang genug. Also der ist wie Kovac, okay. Da ist die Regentschaft nach ein paar Jahren zu Ende.
Ja.
Und jetzt gibt es halt einen neuen Hennes, der ein bisschen stattlicher ist, ein bisschen. Der ist zum Beispiel dann auch mit Adler Attila aufnehmen könnte, im Zweifel. Falls, oder mit Ritter Keule. Ne? Also, der jetzt ja auch in der ersten Liga ist.
Ich möchte auf jeden Fall mal sagen, und ich hoffe, dass ich dann zumindest irgendwie Jannes Herz ein wenig erwärmen konnte, dass wir zumindest ein bisschen über den ersten FC Köln geredet haben. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, wie die gespielt haben. Und ich hoffe, dass das halten die tatsächlich auch durch.
Ja.
Auch in den weiteren Spielen und vor allen Dingen im weiteren Verlauf der Liga. Weil es natürlich ganz schön wäre, wenn der ein bisschen zum VfL Bochum sozusagen, der Neuzeit verkommene erste FC Köln, die Fahrstuhlmannschaft sozusagen, wenn sich in Köln da jetzt einiges stabilisieren würde.
Wobei man über den nächsten VfL Bochum ja sagen kann, also ihr Image als Fahrstuhlmannschaft sind sie los.
Das hat Robin Dutz sich am Wochenende auch gedacht.
Ja. Das muss man ja auch mal, ist doch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht für VfL Bochum, das Image als Fahrstuhlmannschaft seid ihr los.
Nein, aber ich wünsche mir, dass der 1. FC Köln in der Liga bleibt und ja, vor allen Dingen stabil in der Liga bleibt.
Ja, das wünsche ich mir auch.
So,
und vor allen Dingen, weil du ja recht hast, Du redest ja in diesem, du hast ja das Anlaufen, dieses Pressing so gelobt. Und das war ja tatsächlich von Bayer Lorz auch, der hat ja überhaupt kein Hehl gemacht vor dem Spiel aus dem, wie sie spielen wollen. Die haben gesagt, wir lassen uns garantiert nicht so in Anführungszeichen abschlachten wie die Augsburger und warten die ganze Zeit ab, sondern wir gehen darauf, wir setzen die unter Druck, weil du es bei einem Akanji eben auch kannst. Und dann muss man wirklich nochmal die Spieler, also Drexler war schon in der zweiten Liga letzte Saison einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Der ist ja jetzt 29, musste der werden, bis er sein erstes und zweites Bundesligaspiel absolvieren konnte, ja. Und dann hast du natürlich vorne mit dem Volkshelden Modeste, mit Córdoba und mit Schindler noch dazu, den sie, glaube ich, aus Kiel geholt haben, hast du ein Offensivquartett, was dann wirklich eben die Vorgaben des Trainers auch umsetzen kann. Nur, und das spricht dann wieder für die Spitzenmannschaft Borussia Dortmund, die wussten halt, das Tempo gehen die Kölner nicht 90 Minuten. Das hast du gesehen. Das war dermaßen Kräfterauben. Also weil du, wenn du so systematisch anläufst, das ist ja fast schon Klopp-Fußball gewesen, ja, dann irgendwann bricht das. Und es brach dann leider tatsächlich mit der Auswechslung von Córdoba, der wichtigste Spieler im Anlaufen ist. Es ist ja gar kein Stürmer. Ich meine, der hat 17 Millionen mal gekostet, aber so einen holst du dir eigentlich nicht fürs Tore schießen, sondern genau eben, weil er vorne für Unruhe sorgt. Und als das dann wegfiel und auf der anderen Seite Hakimi und Brandt kamen, dann ist es natürlich gekippt. Aber großes Lob für Köln. Ich glaube, da werden ganz andere Mannschaften, auch so ein Satz, wo man wahrscheinlich ins Phrasenschwein zahlen müsste jetzt, aber da werden ganz andere Mannschaften diese Saison noch ganz große Probleme bekommen, wenn der FC sein Spiel so durchzieht.
Aber es ist auf jeden Fall, ich schwenke direkt schon wieder über auf den BVB.
Das ja, mach doch.
Ich kann gar nicht anders. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Strategie, die Dortmunder zu attackieren und auf Fehler zu hoffen. Denn dafür sind die natürlich bislang immer gut. Ne? Also dass da irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, das ist sicherlich als Strategie gegen den BVB erstmal nicht verkehrt.
Und wenn man das Niveau halten kann und wenn man eben nicht in der 70. Minute irgendwie konditionell sozusagen Einbußen erleidet, ist es natürlich ein deutlich schöneres Spiel und deutlich aufregenderes Spiel als dieses übliche 5-4-1 oder 4-5-1 der eben etwas schwächeren Mannschaften, die dann sich so lange hinten reinstellen und versuchen einfach dieses Spiel und den Spielaufbau und die Spielkreativität zu zerstören, um dann mal zu gucken, dass man vorne vielleicht irgendwie einen Standard verwandeln kann oder ähnliches.
Das erinnert mich sehr an die Augsburger, die ja auch mal in der Bundesliga waren. aber jetzt machen wir mal ganz kurz, weil ich mich ja schon beschwert habe, dass Favre eigentlich, also Favre 1920 ist eigentlich Favre 1819. Ich hatte da auf eine kleine Evolution gehofft, auch mit den Spielern. Systemdiskussion, ganz klar. Er spielt ja im Moment den Absicherungsfußball, auswärts kann ich es auch verstehen, aber er spielt ja mit Witzel und Weigel auf der Doppel-6. Also in einem 4-2-3-1. Und es wird ja gefordert, dass er in ein 4-3-3 geht, wo Witzel der einzige Sechser ist und Brandt und Reus auf den Halbpositionen in der Offensive spielen können. Wie seht ihr das? Das wurde ja erst besser in der zweiten Halbzeit, als Brandt ins Spiel kam für Julian Weigel. Und damit lösten sich so fast alle Krämpfe. Ist das etwas, wo ihr sagt, ey, das ist echt nur eine Option? Oder muss der sonst sehr ängstliche Monsieur Favre endlich sich mal öffnen für diese Idee und auch sagen, hey, das ist ähnlich wie bei Bosch in Leverkusen jetzt, das ist auch meine Idee, ich habe die Spieler dafür, so jemanden wie Brandt lasse ich doch nicht auf der Bank, sondern ich gebe dem die Halbposition hinter, neben Reus, vor Witzel und dann habe ich plötzlich eine spielbestimmende Mannschaft auf dem Feld, die die Offensive sucht. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, insgesamt ist es bei Favre angeraten, etwas mutiger zu werden, gerade auch als Lehrer aus der letzten Saison halte ich das für unabdingbar. Und Brandt ist ja mit Sicherheit auch nicht zum BVB gewechselt, um da die meiste Zeit auf der Bank zu sitzen. Und das, was er an offensiven Impulsen geben kann, das ist ja so kostbar, das sollte man jetzt nicht auf der Bank versauern lassen. Aber wir müssen es ja jetzt auch erstmal abwarten. Das muss man mal ein bisschen schauen, je nachdem.
Ach, wir müssen noch ein paar Mal sagen, dass es ja erst der zweite Spieltag ist.
So.
Man darf das ja nicht vergessen.
So.
Die Tabelle interessiert uns ja erst ab dem 10. Spieltag.
So.
Dann hat sie ja erste Aussagekräfte erst.
So.
Und im Moment. Grundsätzlich finde ich aber, um das nochmal zu sagen, dass natürlich Julian Brandt schlägt gerade irgendwie schwerst ein bei Borussia Dortmund und hat ja tatsächlich dann, als er kam, im Grunde genommen irgendwie mit ja das Spiel auch tatsächlich gedreht. Das wird wirklich, glaube ich, schwer werden, innerhalb der nächsten Spiele auf ihn dann irgendwann zu verzichten. Ich glaube auch, dass er natürlich gar keine Lust hat, immer nur Einwechselspieler zu sein,
vermutlich
sondern natürlich
nicht,
möglicherweise darauf spekuliert, irgendwann eben auch von Anfang an mit dabei zu sein. Ob man dafür ein System wechseln muss, muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich jetzt nicht, weil dafür bin ich kein Trainer. Aber
ich sehe eine große Gefahr. Ich sehe eine große Gefahr in der Personalie Brandt, weil der sich tatsächlich in dem letzten halben Jahr, nachdem er ja dann auch, also wegen dem er ja dann auch verpflichtet wurde von Borussia Dortmund, hat er ja reüssiert auf dieser Achterposition mit Havertz im Zentrum. Und genau das wäre ja das System. Also der BVB könnte ja das Leverkusen-System kopieren, nur mit noch etwas besserem Personal. Im Moment sieht es aber so aus, weil Hazard noch nicht das liefert, was sich Favre von ihm vorstellt oder erhofft hat, dass Hazard beim nächsten Spiel rausbleibt und dann geht Brandt wieder auf den Flügel, wo er ja herkommt, aber sich gar nicht mehr so wohlfühlt. Und dann hast du relativ schnell nicht nur eine Personaldiskussion, sondern auch eine Positionsdiskussion, wenn er da nicht das bringt, was er eigentlich zu bringen imstande wäre im Zentrum.
Hörten Sie im Telekolleg Fußball Jean Pütz.
Ja, gut, pass auf, dann setze ich noch einen drauf. Ich fordere für die nächsten Spiele der Nationalmannschaft eine Berufung von Kevin Volland.
Ja, das fordere ich schon seit 6 Jahren, seitdem der damals noch bei Hoffenheim gespielt hat. Bin ja großer Volland-Fan, immer gewesen.
Ja.
Hätte den noch immer gerne beim BVB gesehen.
Der würde auch gut passen in diesem Fußball. Er passt ja wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge in den Bosch-Fußball. Und ich finde die Zahlen so, also er hat ja am Wochenende 2 Assists beigetragen zu dieser grandiosen ersten Halbzeit der Leverkusener gegen Düsseldorf. Er kommt im Jahr 2019 auf 22 Torbeteiligungen. Nur Lewandowski hat eine mehr, weil er sich selber die Elfmeter vorlegt. Es stimmt. Und an dem kommst du in der jetzigen Form eigentlich nicht vorbei, weil alle reden über Havertz, ich übrigens auch letzte Woche, ja. Aber was Volland da kongenial abliefert, auch die beiden, also wer die beiden Assists sich nochmal anguckt, wie er sich vor dem zweiten Tor, was er dann Bellarabi aufgelegt hat, wie er sich da um seinen Gegenspieler dreht, das ist wirklich herausragend. Und er hat auch unter Bosch nochmal diesen berühmten nächsten Schritt gemacht. Also Kevin Volland ist ein Spektakel. Und ja. Ich sage mal, im Moment, wenn du sagst, du hast keinen richtigen Neuner mehr, aber du spielst variabel bei der Nationalmannschaft mit Timo Werner, Sané und Gnabry, dann wäre so ein Volland als zusätzliche Option nicht das Schlechteste.
Vollste Zustimmung.
Es ist, Leverkusen ist einfach wirklich auch Spektakel. Also das, ja. Ne, wenn man ganz oft auch in den Einzelspielen irgendwie nicht die besten Quoten mit Spielen von Bayer Leverkusen hat, man sollte sich das tatsächlich mal antun, weil es einfach wirklich, wirklich großen Spaß macht, sich diese Mannschaft anzugucken und diesen Spielwitz und die Leidenschaft, die haben Lust, Fußball zu spielen, die haben Lust, tollen Fußball zu spielen.
Sie haben ja auch wirklich einen tollen Kader, sie haben ja wirklich eine gute Mannschaft. Ja. Also man lacht halt immer, aber natürlich ist das eine Mannschaft, die unter normalen Voraussetzungen auch gerne mal bis zum letzten Spieltag mit um die Meisterschaft spielen könnte.
Aber,
warum nicht mal Leverkusen?
Ja. Aber es ist so toll, weil diese tolle Statistik, also es gibt ja wie immer im Kicker und sonst wo eine Bosch-Tabelle. Das ist ja die seit Dezember 2018, seitdem er im Amt ist. Und das Tolle ist, man könnte die überschreiben mit Vizekusen ist zurück. Die zweitmeisten Punkte hinter den Bayern, die zweitmeisten Tore hinter den Bayern und den besten Scorer hinter Lewandowski. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bosch, Herr Völler, zur Vizemeisterschaft.
Das ist übrigens, das ist lustig, dass du das gerade mit einbringst, weil aus irgendeinem Grunde, während ich das Spiel von Leverkusen gegen Düsseldorf schaute, habe ich nochmal über diese absurde Geschichte mit Vizekusen nachgedacht, weil, also was für eine Arroganz man sowohl als Medien als auch als Fan an den Tag legt, da erscheint eine Mannschaft und erreicht die Vizemeisterschaft, sind im Pokalfinale und im Champions League-Finale. Ja. Und sozusagen in diesem, also statt die dafür zu feiern, dass sie irgendwie zu dem Zeitpunkt die zweitbeste Mannschaft in Europa sind, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland sind, gilt das sozusagen als die größte Niederlage in der Geschichte von Bayer Leverkusen und wird halt mehr mit Häme als mit wirklich irgendwie sozusagen mit Freude sozusagen.
Das zeugt natürlich zum einen von der großen Lust an der Häme, zum anderen muss man natürlich sagen, zahlte das ja auch auf das Konto ein, was es ja vorher schon gab, dass sie ja schon diese Meisterschaft so sensationell vorher vergeigt hatten, aus dem Jahr 2000. Also das hat ja dann, da hat es ja seinen Ursprung. Ja. Und klar, da schlägt man dann natürlich gerne drauf ein. Und es war natürlich strategisch legendär dämlich, sich den Titel Vizekusen schützen zu lassen.
Ja,
wenn du das plötzlich zu deiner Vereins-DNA machst und sagst, den Titel Vizekusen lassen wir uns schützen, so wie Holzhäuser das damals getan hat, wenn ich mich nicht irre.
Bin mir aber ehrlicherweise nicht sicher, ob er ihn sich nicht hat schützen lassen, um eben, also sozusagen, damit andere damit nichts anfangen. Also das kannst du ja auch machen. Du kannst ja die Markenrechte erwerben, um dann zu verhindern, dass andere damit arbeiten. Und ich glaube, ehrlicherweise wird er das gemacht haben, weil alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
Kennt ihr eigentlich die tragischste Geschichte aus dieser an Tragik nicht eben armen Saison von Bayer Leverkusen?
2002?
Nee. Ja, ich habe mit Jens Nowotny mal ein längeres Interview geführt und der war ja lange der Stabilisator in der Innenverteidigung dieser Mannschaft und gehörte ja auch wirklich zum engsten Kreis. Der hat sich dann das Kreuzband gerissen, deswegen hat er ja auch die WM 2002 verpasst und hat deswegen die letzten Monate, als sie wirklich in die Finals gekommen sind, so die Spiele verpasst. Ja. Und er ist auf dem finalen Bild, was dann gezeichnet wurde von der Mannschaft oder fotografiert wurde, es gab so ein Champions-League-Bild. Da sind alle drauf, bis auf Jens Nowotny.
Echt?
Und sagt er, das hat er nie überwunden. Dass er nach dieser Saison, wo er lange Teil dieser Mannschaft war und dann am Ende so gefühlt nicht mehr dazugehörte.
Das ist natürlich bitter.
Und das ist ja vor allen Dingen in dieser, ich meine, das ist ja sowieso die Vize-Saison, weil wir natürlich dann mit Ballack und Schnicks Schneider, dem echten weißen Brasilianer, ja wirklich auch noch diese absurde WM gespielt haben in Japan und Südkorea. Und Jens Nowotny wäre halt überall der Leistungsträger gewesen, wenn er sich nicht verletzt hat. Und dann fehlst du einfach, dann bist du aus der Geschichte getilgt.
Das hätte ich aber zum Beispiel überhaupt nicht mehr gewusst, dass Jens Nowotny, also ich weiß, dass Jens Nowotny zwei heftige Kreuzbandrisse hatte, ja, aber ich hätte nicht mehr sagen können, dass der da nicht dabei war. Also in meiner Erinnerung hat Jens Nowotny jedes Spiel bei der WM 2002 gemacht.
Ja, aber du glaubst aber, Rudi Völler hätte Thomas Linke aus Spaß nominiert, oder was?
Dinge, die mir sonst auch noch aufgefallen sind am heutigen Spieltag, beziehungsweise am Spieltag des Wochenendes. Bierbecherwurf in Paderborn, da muss ich als Fan von FC St. Pauli sagen, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Da verstehe ich überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Da ist doch wirklich, also man macht sowas nicht. Aber Streich Dritter, gut, die Tabelle hat keine Aussagekraft, aber ich glaube, für eine Momentaufnahme freut man sich, glaube ich, gerade.
Ja.
Bestes deutsches Sturmduo, also so auf dem Papier, seit Jahren, Waldschmidt und Petersen. Also das ist doch sensationell, das gönne ich den Freiburgern.
Total gut.
Total.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, Embolo in Gladbach, der natürlich trifft und der natürlich und nicht nur trifft, sondern es war total schön tatsächlich zu sehen, wie ich glaube die gesamte Bank, die gesamte Mannschaft, der gesamte Betreuer und Trainerstab ungefähr zu ihm gelaufen ist und ihn geherzt hat. Und ich habe so das Gefühl, dass da jetzt tatsächlich so ein bisschen Breel Embolo die Wärme bekommt, die ihm möglicherweise in Gelsenkirchen gefehlt hat.
Ja, wobei bei Embolo gehen die Meinungen ja auch wirklich extrem auseinander. Also sowohl bei den Schalke als auch bei den Gladbacher Fans, weil es durchaus ein paar Gladbacher Fans gibt, wie zum Beispiel mein Bruder, die sagen, ja lass mal, der kommt noch. Und da gibt es aber auch viele, die sagen, ey, der kann keinen Ball stoppen, nix. So, da war es jetzt sicherlich, sagen wir mal, für Selbstbewusstsein nicht der schlechteste Zeitpunkt, jetzt dann auch mal zu treffen, um dann darauf zu hoffen, dass diese immerhin ja trotzdem 10 Millionen
gut investiertes Geld sind. Es hat ja bis zum zweiten Spieltag gedauert.
ich bin mehr Fraktion, lass mal, der kommt noch. Ja. Und dann sind 10 Millionen für einen 22-Jährigen natürlich.
Ist alles gut.
Ein Satz, den man erstmal sagen muss, aber dann sind 10 Millionen für einen 22-Jährigen ja ein Schnäppchen in der heutigen Zeit.
Ist halt immer ein Wabonspiel, wenn du eine Verletzungshistorie wie Carsten Behron hast. Ne? Also, das ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn die gelingt, ist es eine Sensation.
Gut, aber das hat man möglicherweise, was das Thema Verletzungen angeht, über Marco Reus auch gesagt in der Vergangenheit.
Oh ja, das stimmt.
So, und dann eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, liegt ein ganz bisschen zurück, aber im Gesamtkontext wird das tatsächlich spannend, weil nicht nur Jos Lohukay, der Trainer vom FC St. Pauli, die Öffentlichkeit gewählt hat, um seine Mannschaft und den Zustand der Mannschaft zu kritisieren, sondern Adi Hütter das ja auch gemacht hat.
Mit Rebic. Ja.
Und man daraus tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das so eine Art, ja, so ein bisschen so ein Umschwung ist, weil es gab ja immer so die Tradition, dass irgendwie Kritik immer nur in der Kabine stattfindet und dass sozusagen alles immer innen bleiben muss und man darf bloß nicht jetzt nach außen tragen, dass es da möglicherweise Konfliktpotenzial gibt oder ähnliches.
Dieses Segment wird Ihnen präsentiert vom FC Hollywood.
Ja, genau. Aber ich finde das ehrlicherweise ganz spannend, dass jetzt zumindest schon mal zwei Trainer des bezahlten Fußballs die Öffentlichkeit gewählt haben, um mal ein bisschen wachzurütteln.
Einen Impuls zu setzen. Ja, das mag ja, also das muss man ja situativ entscheiden, ob es als in Anführungsstrichen letztes Mittel das Richtige ist. Im Falle von Rebic hat Hütter wahrscheinlich, der ja auch im Training einiges sieht, entschieden, ja, das braucht er jetzt mal. Also von Rebic hört man ja nun auch, dass das in einem an sich auch jetzt nicht so super easy Kader wirklich einer der verhaltensauffälligsten ist. Und der gilt da ja also in Frankfurter Kreisen auch nur als bedingt zurechnungsfähig. Und
das ist doch der Typ, der gegen Bremen getroffen hat und nicht gejubelt hat, weil er mal in Leipzig gespielt hat, einen Tag lang. Und deshalb dachte er, hat gegen seinen Ex-Club getroffen und darf nicht jubeln. So.
Naja. Und ähnlich emotionslos war er dann jetzt auch zuletzt in der Europa League auf dem Feld. Und das schien dann offensichtlich das richtige Signal zu sein. Jetzt ist die Situation ja in Frankfurt auch ein bisschen schwierig. Du hast halt einfach zwei ehemalige Mitspieler, / Mitstürmer, die für viel Geld zu Top-Clubs beziehungsweise nach West Ham gewechselt sind. Und
ins Schaufenster.
Dann hast du da den Dritten, der sich natürlich auf demselben Niveau sieht. Auch gar nicht so zu Unrecht. Er war ja immerhin auch Vize-Weltmeister oder ist es. Und ist jetzt einfach über diese Situation ausgesprochen unglücklich. Aber wenn die entsprechenden Angebote nicht da sind, kann man jemanden auch nicht wechseln lassen. Und B, ist die Situation auch so sehr schwierig, weil dann wäre auch der Dritte weg, von dem man sich noch ein paar Tore und Spitzenleistungen erhofft. Also ist das eine Situation, die ein bisschen verfahren ist. Und ich glaube, da muss man an seinen Sportsgeist appellieren und sagen, pass auf, Freund, sieh zu, dass du hier mindestens ein Jahr Top-Leistung bringst, dann gehst du halt eben dann. Aber jetzt, momentan, brauchen wir dich als Spitzenkraft. Aber
es ist natürlich eine große...
Und wie man dem das beibiegt, das werden die für sich, glaube ich, also gerade Hütter ist ja jetzt auch kein Typ, der zu unbedachten, spontanen Wutausbrüchen neigt. Also von daher wird er sich schon genau überlegt haben, auf welche Art und Weise er ihn am besten erreicht.
Aber
und im Instagram-Zeitalter ist das dann häufig auch die Öffentlichkeit.
Aber es ist natürlich auch sehr, sehr fies für Ante Rebic, dass jetzt in Florenz, wo er ja schon gespielt hat, plötzlich all seine Brüder im Geiste spielen.
Naja.
Also wenn du plötzlich eine Mannschaft, die du schon kennst, in der Liga, in die du gerne wechseln würdest, plötzlich Ribéry und Boateng spielen, die wahrscheinlich jeden Tag SMS schreiben und sagen, Ante, einer wie du fehlt hier noch. Ja? So, dann ist der Wahnsinn nämlich komplett. Klar. Die spielen ja gerade Idiotenquartett in Florenz. Sensationell. Die bauen da eine wahnsinnig gute Mannschaft, die mich ein bisschen an die Crazy Gang erinnert. FC Wimbledon. Also, das ist wirklich grandios und da würde er natürlich auch sehr, sehr gut hinpassen. Also, ich glaube, das ist dann wirklich schwer, da die Füße stillzuhalten.
Du willst damit sagen, er klopft quasi bei der Serie A Ante Portas.
Ja, genau. Und nein, das ist, aber du kannst es doch vorstellen. Und das Problem aber mit Rebic ist, weil Micky, du sagtest gerade, der wird ja an Toren gemessen. Der wird ja ähnlich wie John Córdoba vor allen Dingen an dem gemessen, welche Lücken er für die anderen Stürmer reißt.
Ja, ja.
So wie Bastost, wenn er dann kommt, auch daran gemessen wird, ähnlich wie Allaire, die Bälle vorne festzumachen. Jeder hatte ja in diesem Trio, Jovic, Allaire, Rebic, war ja klar verteilt, wer da welche Rolle hatte. Und Rebic ist halt einer, der in erster Linie über seinen Einsatz kommt. Und wenn der den Einsatz nicht mehr bringt, ist der nichts wert im Sturm bei Eintracht Frankfurt. Ja. Und dann lässt du ihn lieber gehen und füllst die Lücke irgendwie anders.
Genau. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, dass er an Toren gemessen wird. Wenn du das nochmal rekapitulierst, das habe ich nie gesagt.
Jetzt warten wir natürlich auf den Keller in Köln.
Ja.
Und hören uns das nochmal an. Eine Sache dürfen wir, bevor es nach Schabolz geht und wo sonst, eine Sache dürfen wir auf keinen Fall, da kriegen wir richtig Ärger, unter den Tisch fallen lassen. Beim Gegner von Frankfurt haben sie ein ganz großes Ausrufezeichen in Richtung der Transferpolitik und der Führungsriege des FC Bayern gesendet und haben gesagt, pass auf, wir verlängern den Vertrag mit Timo Werner. Für den Moment, für alle die beste Lösung. Er wird Spitzenverdiener. Wir behalten einen der besten deutschen Stürmer und einen der besten Stürmer der Bundesliga. Und ihr könnt ihn gern nächstes Jahr haben. Aber ihr habt jetzt so lange gewartet, dass er jetzt halt nächstes Jahr doch 30 Millionen kostet.
Und das ist halt eben auch das Schöne, dass es auch solche Zeichen gibt, dass eben auch die kleinen Vereine, so die sympathischen Traditionsclubs, halt eben doch auch nochmal ab und zu durch ein Bekenntnis eines Spielers die Möglichkeit haben, nochmal eine höhere Ablösesumme zu erzielen und dann halt eben auch den Großkonzernen auch mal den Finger zu zeigen und zu sagen, hier, denn hier zählt auch das Menschliche noch.
So.
Und die Vereinstreue und die Liebe zum kleinen Club.
Ja.
Ja. Und das hat mir gut gefallen.
Apropos die Kleinen, die ausgebeutet werden, da möchte ich noch eine kleine lustige Geschichte erzählen.
Ja.
Das Jahr...
Von deiner persönlichen Plantage oder was kommt jetzt?
Das Jahr...
Beim eine Pekannussfarm in der Größe Luxemburgs.
Eine neue Folge von auf Mikes Plantage, da geht es lustig zu. So, dann siehst du dann, und dann siehst du, wie so fünf Sklaven Mike so zunicken und so zuzwinkern, so du bist ein Schelm. Und Mike mit der Peitsche
und er fährt
so mit so einem
Pferd. Es ist ein Stück weit jetzt, sammelt euch mal wieder ein bisschen, ja? Es ist ein Stück weit auch mal was zum Nachdenken für die Woche. Das könnt ihr mit in die Woche nehmen, mal drüber nachdenken und es mal sacken lassen und ein Stück weit auch mal innehalten. Und diesen ganzen brutalen, harten Fußballbetrieb.
Das ist der Mike Nöcker, wie ich ihn kennengelernt habe.
Vielleicht auch mal von der anderen Seite sehen. So, das sind nämlich die Spieler beim FC Bayern. Mit dem Hashtag Servus, Coutinho, Servus, Ivan begrüßt werden. Und was heißt Servus auf Latein?
Ich diene dir.
Oder nein, sowas? Der Sklave.
Ach, der Sklave, ja.
Und da denkt jetzt mal drüber nach.
So.
Ne?
Ja.
Sklave Ivan.
Servus Ivan, ähnliche Pläne gab es ja auch schon mal im Hauptquartier, aber wie die Geschichte gelehrt hat, ging der Plan nicht auf.
Der Ivan kommt, was wir
so,
völlig...
Das war es auf jeden Fall, Fußball MML.
Gut, dann
in der neuen Saison, wir bedanken uns, wenn ihr eine neue Website braucht, geht auf godaddy.de.
Findet raus, wer die Domain Wikipedia innehat.
Wer
Leute, macht euch doch mal nützlich.
Stadion-Sound zu Hause haben will, kauft sich eine Sonos Beam. Und ansonsten, wer Podcast liebt, liebt hoffentlich auch Fußball MML.
Das war's von den Sonos of Anarchy. Ich werde den fahren.
Woche. Jetzt haben wir zwei Folgen geschafft, ohne Post von Wagner zum Bundesliga-Start vorzulesen. Das wäre sozusagen mein Teaser für die nächste Woche.
Gab's das tatsächlich?
Ja, natürlich.
Lieber furchtbarer Ciao, Bolsonaro. Großartig. Lieber furchtbar.
Also ich lese zum Auftakt der nächsten Folge in der nächsten Woche noch einmal Post von Wagner vom 15. August vor. Liebe Bundesliga.
Perfekt. So machen wir es.
Viel Spaß auf Scharbeutz.
Dankeschön.
In Strand. Und Lukas, dir viel Spaß im Ruhrgebiet. Was immer du da machst. Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
Euch eine schöne Woche. Tschüss.
Boah, ist das warm. Leck mir am Arsch, ist das warm, das geht doch gar nicht. Lass die Suppe am Sack und dann erkennt man mal ab.
Ist mit Hass gekocht?
Ja, mit Hass gekocht. Achso, nein. Keine Ahnung, was das ist.
So, tschüss.